Herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: EU-internes Geoblocking. Über viele Jahre haben renommierte Publisher in Kooperation mit Valve Steam Keys vertrieben, die nur in einigen EU-Ländern funktionierten. Nun folgen postwendend rechtliche Konsequenzen und die Frage steht im Raum: Wie verändern digitale Vertriebe den EU-Binnenmarkt? Außerdem geht es um marginalisierte Perspektiven auf den Spielebegriff, um Spiele mit Überlänge und um die nicht stattfindende Preiserhöhung von Xbox Live Gold. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs mit der Schnapszahl Nummer 222 mit
Natascha Balduff
und Stefan Heinrich Simond, jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Es ist mal wieder Sonntag, es ist der 24. Januar des Jahres 2021 und der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder für euch da. Diesmal in übermüdeter, im Lockdown befindlicher Besetzung mit Tascha und mir. Hast du eigentlich viele andere Podcasts?
Ich höre keine Podcasts.
Ach wirklich?
Ja, weil das so eine Sache ist. Also ich kenne viele Leute, die viele Podcasts hören, hauptsächlich zum Beispiel beim Autofahren, aber ich fahre kein Auto. Ich fahre auch nicht Bahn und zu Hause mache ich das auch nicht. Da beschäftige ich mich irgendwie mit anderen Dingen. Ich höre tatsächlich keine Podcasts, aber ich mache einen.
Das ist ja schon fast ein bisschen ungewöhnlich, ne? Weil ich liebe Podcasts und ich liebe vor allem Podcast-Intros. Mir ist das jetzt erst so wirklich bewusst geworden, dass auch wir haben ja so charakteristische Phrasen, ne, die wir eigentlich immer wieder implementieren. Herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, euer Game Studies und Spielkultur Podcast. Also, klassische Catchphrases. Und ich habe da mal drauf geachtet, was andere Podcasts eigentlich für Catchphrases haben. Zum Beispiel hätte ich im Angebot das FM4 Extra-Leben. Sprechen wir über Computerspiele.
Okay.
Das war jetzt mit leichtem Versuch eines wienerschen Akzentes. Oder auch sehr charakteristisch: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das einer der großen Gameskultur-Podcasts. Finde ich toll, so Catchphrases. Welcome to Triple Click, where we bring the games to you.
Ich weiß nicht, meine einzige Podcast-Erfahrung ist befindet sich immer, wenn ich mit anderen Menschen irgendwie Auto fahre oder so. Also ich habe jetzt schon lange keinen Podcast mehr gehört. Und ich glaube, das Letzte, was ich dort gehört habe, war Fest und Flauschig. Aber ich muss auch leider immer wieder sagen, dass ich diesen Podcast nicht mag. Unpopular Opinion.
Ach, ich glaube, das ist gar nicht so unpopular. Ich glaube, das ist schon so ein Podcast, der beständig spaltet.
Ich finde also an sich so von den Themen und sowas finde ich das nicht schlecht, aber die Stimme von dem einen Herrn, die kann ich leider einfach nicht ertragen. Die macht mir Kopfschmerzen, ich mag das nicht.
Du meinst Olli Schulz?
Ja, das ist, nee.
Ich finde das eigentlich sehr charmant. Also gerade bei Fest und Flauschig merkt man halt so richtig schön, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz schon so lange Freunde sind und dass die einfach sich zusammensetzen und irgendwie Quatsch erzählen. Manchmal ist es auch wirklich schwer zuzuhören, muss man schon sagen. Aber ich bin auch jetzt länger nicht mehr dabei gewesen, weil die ja mittlerweile nur noch auf Spotify sind. Und ich bin ja nicht bei Spotify. Ich bin bei Apple Music.
Aber Stefan, sag mal, wann hörst du denn Podcasts? Wann macht man sowas, frage ich mich immer.
Ja, ich fülle damit oftmals Zeiten, in denen ich andere Dinge tue, aber nicht meine volle Gehirnkapazität benötige. Unter der Dusche. Zum Beispiel heute Morgen unter der Dusche habe ich gehört, herzlich willkommen zur Lage der Nation mit Ulf Burmeier und, und Philipp Bansel. Und ansonsten beim Kochen, beim Aufräumen und Putzen, beim Einkaufen gehen und in der Regel auch beim Einschlafen. Da wechselt sich das immer ab. Podcast und Hörbuch wechsle ich immer so ein bisschen durch.
Verrückt.
Ja, das sind so diese freien Zeiten, die man hat. Ich weiß, ich kann das auch nicht immer. Ich kann auch gut verstehen, wenn Leute also sagen, ich brauche auch Zeiten, in denen ich eben jetzt gerade mal nichts anhöre, sondern wirklich mich einfach nur auf den Moment konzentriere. Aber wenn ich hier irgendwie Staub sauge und wische und die Toilette putze und so weiter, dann lausche ich ganz gerne so ein bisschen politischen Debatten, Games-Podcasts, alle möglichen. Und natürlich vor allem auch den Pixel-Diskurs-Podcast. Ein unbedingt empfehlenswertes Produkt.
Oh Gott, Stefan, ich habe festgestellt, dass es für mich unmöglich ist, meinen Kopf auszuschalten. Ich hatte letzte Woche eine Yoga-Experience. Ich war bei einem Yoga-Online-Kurs und die erste Viertelstunde saßen wir einfach rum mit geschlossenen Augen. Niemand hat was gesagt, weil es wurde meditiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das nicht kann. Ich kann es nicht, wirklich zu sagen, ich sitze da und ich denke einfach auch an nichts und so. Das kann ich nicht. Und am Ende ging das wieder los. Das ist wieder irgendwie 20 Minuten. Da habe ich dann einfach, ich hatte keine Kamera an, da habe ich mich dann einfach schon wieder an die Arbeit gesetzt, weil ich so meine Frühstückspause habe. Ich kann das nicht. Das macht mich wahnsinnig, irgendwo rumzuliegen und einfach nichts zu machen. Und das kann ich nicht. Kannst du das?
Das ist eine Fähigkeit, die muss man tatsächlich auch erst lernen. Ich habe das damals im Karate-Training gelernt, weil ich ja relativ früh angefangen habe, Karate zu machen. Und da haben wir auch immer meditiert. Und teilweise auch recht lange. Und das war auch am Anfang verdammt schwer, dann nicht irgendwie gerade in der Gruppe sitzend, in einem Raum, dann nicht irgendwie zu kichern oder irgendwie schon mal darüber nachzudenken, was man gleich zum Abendessen zubereiten will und so weiter. Das sind so Dinge. Aber tatsächlich kann ich das mittlerweile relativ gut. Und ich muss auch sagen, da verknüpfen sich die beiden Themen so ein bisschen. Beim Einschlafen ist das ein Grund, weshalb mir Podcasts und Hörbücher so gut gefallen. Weil ich nämlich gerne mal nachts im Bett liege und dann mir Gedanken über alles Mögliche mache. Und auch irgendwie schon mal so, dann gerade so Sachen wie Promotion. Ach, ich muss ja noch das und Moment, habe ich in dem Absatz jetzt das geschrieben? Das wollte ich eigentlich doch rausnehmen, so ungefähr. Und wenn ich dann einen Podcast höre, dann kleben sich meine Gedanken an das Gespräch, dem ich folge. Und das hilft mir dann dabei abzuschalten. Also es ist auch eine Möglichkeit für mich. Fast eine meditative Erfahrung.
Vielleicht sollte ich der Sache ja doch mal ein Go geben. So, wenn ich noch mal in diesen Yoga-Kurs gehe, kann ich mir ja während der Meditation einen Podcast anschalten.
So politische Debatten ein bisschen nebenbei hören. Ja, liebe Leute da draußen, wenn ihr ein Videospiel benötigt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Denn wie ihr wisst, verlesen wir in jeder Woche einen Pixel-Diskurs-Key. Die Idee ist ursprünglich gewesen, oder ist die Idee auch immer noch, dass in Zeiten der Corona-Krise ja durchaus Leute auch in die Situation kommen, sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen und möglicherweise kein Videospiel zu haben, mit dem sie sich vergnügen können. Vielleicht was Neues ausprobieren wollen, vielleicht auch die Chance nutzen wollen, tatsächlich mal sich mit Spielen zu befassen, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Und wir haben dann dazu aufgerufen, dass ihr uns natürlich Titel Steam Keys zuschicken könnt. Das haben auch einige Personen getan. Und wir verlesen in jeder Woche dann einen solchen Key. In dieser Woche ist es tatsächlich auch ein Spiel, von dem ich noch nie vorher gehört hatte, nämlich Far Sky von Far Sky Interactive, 2014 erschienen. Auf Steam wird es wie folgt beschrieben. Far Sky is a short survival game in the depths of the ocean. Collect all the pieces of your submarine and reach back to the surface. Zitat Ende. Das scheint mir vom Trailer her so eine Art Frühform von Subnautica und solchen Titeln zu sein. Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, Interesse daran habt, dann haltet Zettel und Stift bereit, denn hier kommt der Steam Key. 4GAM8DK6D3BKECD. Das ist der Steam-Key zu Far Sky. Und es würde mich im Übrigen sehr freuen, wenn ihr einen dieser Keys einlöst. Das müsst ihr nicht machen, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns kurz irgendwie Bescheid gebt. Vielleicht auf Twitter, einfach @pixeldiskurs oder auf Insta, da haben wir auch einen Pixeldiskurs-Kanal, per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de oder einfach bei uns auf der Webseite in den Kommentaren. Einfach damit wir so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie viele der Keys tatsächlich eingelöst werden oder ob wir die hier einfach ins Nirvana schießen. Tascha, was hast du denn in der vergangenen Woche gespielt?
Nichts Besonderes tatsächlich. Also ich habe mich mal wieder mit meinen klassischen Feel-Good-Games beschäftigt, mit Sims, mit League und dergleichen. Und habe auch weiterhin brav Just Dance gespielt, weil ich mich noch entscheiden muss, ob ich das Just Dance Unlimited-Abo behalten möchte oder nicht.
Kannst du mal was sagen zu diesem Abo? Wie funktioniert das Unlimited-Abo?
Das ist echt spottbillig. Das kostet irgendwie, was weiß ich, 3 € im Monat oder so. Deswegen werde ich es wahrscheinlich schon behalten. Und dann bekommt man Zugriff auf, ich glaube, das sind mittlerweile 600 Songs aus älteren Versionen. Das ist für mich jetzt natürlich sehr praktisch, weil ich habe natürlich mir jetzt eine aktuelle Version gekauft, aber meine ganzen Vorgängerwerke von der Wii, die kann ich auf der PlayStation, auf der Switch ja nicht spielen. Und das heißt, ich habe dann mir für 20 € ein Spiel gekauft und kann aber irgendwie 600 Songs mir greifen zum Tanzen, die nicht auf diesem speziellen Spiel drauf sind. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, wie das dann perspektivisch gelöst wird, weil im Endeffekt, weiß ich nicht, wäre es ja nie wieder nötig, sich ein neues Just Dance zu kaufen.
Das funktioniert tatsächlich so, dass du dann dieses Abo abschließt, dann hast du Zugriff auf diese ganzen Songs, aber da kommen jetzt auch keine dazu oder so.
Ich glaube schon, doch. Also ich bin ja selbst erst seit 4 Wochen im Switch Just Dance Club, aber ich glaube, da kommen ständig auch neue Titel dazu. Vor allem, wenn es jetzt, ich habe mir nicht die aktuellste Just Dance Version gekauft, sondern eine Vorgängerversion davon. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis die ganz aktuellen Titel dann zu diesem Just Dance Unlimited hochgeladen werden. Ich denke, das wird schon einige Zeit dauern. Aber solange da jetzt nichts dabei ist, wo man sagt, wow, das muss ich jetzt unbedingt tanzen, ich glaube, das ist auch nicht so krass bei dem Spiel, dann könnte ich ja einfach sagen, okay, ich habe dieses Unlimited-Abo und in einem Jahr ist das halt dann eh da, dann muss ich mir jetzt das nicht kaufen. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie die Marketingstrategie dahinter funktioniert.
Ja, genau. Also was passiert mit neuen Just Dance-Titeln? Oder möglicherweise ist es ja sogar auch eine Herangehensweise, dass man sagt, man geht verstärkt auf dieses Abo-Modell und reduziert sozusagen diese Idee davon, dass man alle paar Jahre dann oder irgendwie alle 2 Jahre ein neues Just Dance veröffentlicht, ne? Sondern nur
jedes
wirklich dann.
Jahr, Stefan. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Die ballern richtig raus. Und das ist halt das, wo ich mir jetzt gerade überlege, ob es nicht sinnvoller ist zu sagen, ich behalte dieses Abo. Okay, das kostet mich dann halt 3-4 € im Monat. Das sind auch 30-40 € im Jahr. Aber wenn ich mir halt jedes Jahr 1 oder 2 neue Vollpreis-Just Dance-Titel kaufe, bin ich halt bei der gleichen Summe, weißt du?
Ach, natürlich, das ist ja Ubisoft. Wie hat
ja, natürlich.
Können?
Also
natürlich muss da jedes Jahr ein neues Just Dance rauskommen.
Der Massenverkasse.
Natürlich, da wird auch sicherlich, die haben ja auch schon experimentiert mit Smartphone-Integration. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich auch verstärkt in die Richtung gehen, dass dieses Abo-Modell einfach attraktiver wird und dass sie das mit der Zeit aufbauen wollen, also langfristig gedacht jetzt aufbauen wollen zu so einer Art Mobile-Game-Abo-Dienst.
Ja, dafür fände ich es aber auch toll, wenn sie wirklich alle Songs reinnehmen würden. Weil es gibt nämlich wirklich auch Dinge, die ich aus meiner Wii-Zeit noch kenne. Zum Beispiel Bad Romance in der Extreme Version. Ich weiß, dass ich euch das angedroht hatte, als wir unseren Spieleabend hatten. Aber dass es das bei Just Dance Unlimited einfach nicht gibt. Und das macht mich super traurig. Und ich frage mich, warum die das nicht hinzufügen. Weil die normale Version kann man tanzen, nur die Extreme Version leider nicht. Das wäre so eine Hoffnung für mich, dass das noch irgendwann kommt.
Ja, das ist so eine willkürliche Unternehmensentscheidung. Dahinter stehen wahrscheinlich irgendwelche entweder technischen oder lizenzrechtlichen Gründe. Aber wenn es Bad Romance an sich gibt,
ja.
Ist das richtig?
Ja, Bad Romance an sich gibt es.
Eine bestimmte Version nicht. Das ist dann schon immer so ein bisschen kurios. Da frage ich mich auch immer. Das ist eigentlich sowas, was man eher bei Nintendo vermuten würde. Die dann sagen so, ach, wisst ihr, die ganzen Pokémon, das machen wir jetzt nicht. Die nehmen wir raus.
Oh, apropos Pokémon, Stefan. Wir haben letzte Woche uns Detektiv Pikachu angeguckt, weil der jetzt bei Netflix, glaube ich, ist. Und da hatte ich ganz angenehme Erinnerungen an unseren Kinoabend.
Genau, da waren wir im Kino zusammen, ja. Richtig. Ich habe in der letzten Woche, ich habe 2 Dinge gespielt. Ich habe sowohl Depression Quest gespielt, gestern Abend. Das, sagt dir das was, Tascha? Depression Quest?
Das sagt mir irgendwas. Irgendwo läutet dein Glöckchen ganz leise.
Ja, das kann aus zwei verschiedenen Gründen läuten. Das eine Glöckchen, was da läuten kann, ist, dass Depression Quest einer dieser ersten Titel war, die einen sehr herausstechend empfindsamen, einfühlsamen Umgang mit Depressionen verargumentiert haben oder angeboten haben in spielerischer Form. Das zweite Glöckchen, was läutet, das ist das deutlich größere allerdings, das ist eher so eine Kirchturmglocke, ist die Gamergate-Kontroverse. Denn Depression Quest von Zoe Quinn stand sozusagen am, jetzt nicht am Ursprung, aber sozusagen war das Zünglein an der Waage, könnte man sagen, in diesem Geschlechterkonflikt, diesem Gamergate, der Gamergate-Kontroverse, der Debatte um Games journalistische ethische Standards und so weiter. Ist damit ganz eng verwoben. Und ich habe es jetzt aber nicht in dem Kontext des Gamergate-Diskurses mir nochmal angeschaut, sondern im Kontext meines Seminares. Das wird nämlich das nächste Spiel, was ich mit meinen Studis besprechen möchte. Und das hat den Vorteil, das kann ich vielleicht auch einfach als Empfehlung dalassen, das hat den Vorteil, dass Depression Quest im Browser spielbar ist und man braucht ungefähr eine Stunde, je nachdem wie schnell man liest, 1 bis 2 Stunden maximal. Und das funktioniert im Grunde so, es ist ein textbasiertes Choose-Your-Own-Adventure-Spiel. Du bekommst immer so kleine Alltagsvignetten, könnte man sagen, von einer nicht näher definierten Hauptfigur, die unter Depressionen leidet. Und du kannst dann Entscheidungen treffen, wie du dich in den Situationen verhalten möchtest. Es ist wahnsinnig reduziert. Es gibt dann auch in der Browser-Version, glaube ich, keine Musik und eine sehr reduzierte Bebilderung nur. Und der Kniff daran ist aber, dass entgegen dieses eigentlichen Versprechens, dass ja solche entscheidungsbasierten Spiele sagen, du kannst eigentlich im Grunde so viel machen wie irgend möglich oder du kannst das machen, was du möchtest. Da die Figur aber Depressionen hat, sind oftmals die Möglichkeiten, die sinnvoll erscheinen, sind durchgestrichen und du kannst sie dann nicht wählen. Du kannst sie zwar lesen, zum Beispiel dein Partner lädt dich auf eine Party ein und du bist aber irgendwie schlecht drauf, ne? Bist ja schwermütig. Und dann steht da zum Beispiel, schüttle meine Stimmung so ein bisschen ab und gehe mit, um meinem Partner eine Freude zu machen. Und das ist aber durchgestrichen, weil das eben für eine Person, die unter einer Depression leidet, dann gar nicht möglich ist. Und dann hat man immer nur Möglichkeiten zu wählen zwischen Dingen, die eigentlich eher unbefriedigend sind. Und so ergeben sich dann unterschiedliche Enden. Wobei man sagen muss, es hat kein richtiges Ende, sondern wie eine Depression auch, ist es ein kontinuierlicher Prozess.
Okay.
Ist eine unbedingte Empfehlung. Ich werde das auch im Seminar mit meinen Studis jetzt nochmal genau diskutieren. Ich habe da auch einen Text zu veröffentlicht. Ich weiß jetzt aber jetzt gerade nicht mehr, in welchem Buch. Aber es gibt auf jeden Fall einen Beitrag von Arno Görgen und mir zu Depression Quest auch. Genau, das zweite Spiel, mit dem ich mich ausgiebig vergnüge nach wie vor, ist Fire Emblem Three Houses.
Ja.
Da bin ich immer noch, Tascha, immer noch dran. Ich wie bin jetzt Stunden? Bei ja, 120 ungefähr. 120 wow. Stunden. Und ich bin jetzt in der Hauptgeschichte, ich bin jetzt gerade am Anfang von Kapitel 20 von insgesamt 22.
Na, das ist doch aber schon mal was.
Es geht dem Ende entgegen. Ich nehme mal an, dass es so jetzt 135 vielleicht Stunden werde ich wahrscheinlich brauchen. 135, 140 Stunden. Wow, was ein umfangreiches Spiel. Vor allem muss man ja auch dabei berücksichtigen, das ist dann ein Durchlauf. Aber du wählst ja am Anfang zwischen drei Häusern. Das heißt also, du kannst noch zweimal das Spiel durchspielen, um dann noch die restlichen Geschichten zu erfahren. Und dann gibt es noch ein DLC. Kannst du noch ein viertes Mal durchspielen.
Wow.
Und hast dann also irgendwie, ich glaube, bei How Long to Beat sind es irgendwie 500 irgendwas Stunden, die du damit verbringen kannst, wenn du es tatsächlich komplettieren möchtest. Das ist auch so ein Spiel, bei dem ich sagen muss, ich liebe das total. Das ist echt wirklich richtig gut. Aber es ist auch schon doch ein bisschen zu lang. Also so langsam stellt sich bei mir so eine Müdigkeit ein, dass ich jetzt merke, es lohnt sich jetzt nicht mehr so gegen Ende dann so viel Wert auch noch auf die Figurenentfaltung zu legen, weil die Ziele, die ich denen setzen würde, werden sowieso nicht mehr erreicht werden in diesem Durchlauf. Aber man muss dann trotzdem noch so viel micromanagen und so, das ist dann schon auch langwierig. Also man muss sehr viel Zeit mitbringen, um Fire Emblem genießen zu können. Sehr viel Zeit.
Ja, ich weiß nicht. Ich hab's immer nicht mit so extrem langwierigen Spielen. Also ich stelle dann ganz oft fest, dass ich nicht die... Also da muss das Spiel schon wirklich total gut gemacht sein und abwechslungsreich genug, dass ich da dranbleibe. Ich erinnere mich an meine Trials of Mana Remake-Erfahrung. Eigentlich ein super süßes Spiel, hat mir voll viel Spaß gemacht, aber ich habe es nie fertig gespielt, weil es irgendwann langweilig war, weil man immer nur das Gleiche gemacht hat und ich mich dann nicht mehr dazu, also ich hatte einfach kein Interesse mehr, das anzuschalten, obwohl das Spiel an sich total schön war, wirklich. Aber so, wenn irgendwas so lang geht, auf der anderen Seite sitze ich dann aber auch da und habe irgendwie 500 Spielstunden in die Sims. Ich bin irgendwie seltsam, glaube ich.
Ja, das ist ja schon auch spannend, weil, wobei die Sims ist ja auch so ein Low-Involvement-Game, da hattest du ja schon mal von erzählt. Und deshalb kann man da natürlich auch relativ einfach sehr viele Stunden ansammeln.
Vor allem, weil du ja auch immer wieder, also du machst das Spiel ja immer wieder anders. Also ich meine, 500 Stunden in die Sims ist eigentlich, es sind ja immer wieder neue Spiele. Also ich hatte dann ja zwischendurch mal diese super lustige 100-Baby-Challenge gespielt. Man kann sich ja ständig neue Haushalte erstellen, die dann wieder ganz andere Sachen machen. Also es ist irgendwie immer, wenn ich das starte, ist es gefühlt ein anderes Spiel. Und ich glaube, deswegen hält mich das auch bei der Stange, im Gegensatz zu anderen.
Ja, ich wünschte, ich könnte mit Die Sims mich nochmal vergnügen, aber ich habe nur die Basisversion von Die Sims 4 und die ist ja schon sehr bare bones.
Ja, schon. Ich habe mir heute Morgen erst wieder, bevor ich auf den Markt gegangen bin, saß ich da und habe wieder irgendwelchen Custom-Content durchwühlt und habe mir neue Dinge runtergeladen für meine Sims. Weil das ist auch sowas, was ich toll finde, dass diese Community auch so unfassbar kreativ ist und dass man dann einfach Dinge zu diesem Spiel hinzufügen kann, die es im Spiel eigentlich nicht gibt. Ich wollte mir auch immer mal noch diese ganz berühmte Mod runterladen, die, wo dann auch, keine Ahnung, wo du dann auch erschossen werden kannst und sonstiges. Also wo dann irgendwie so super krasse Dinge passieren. Habe ich bis heute nicht gemacht. Vielleicht mache ich das mal in meinem nächsten Spieldurchlauf.
Das große Sims-Experiment. Wie weit kann man das Spiel modden und verfremden, bevor es ein ganz anderes ist? Irgendwann spielst du Hitman, ne?
GTA.
Ich hab versehentlich Hitman 4 gebaut. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns weiter in die Presseschau und schauen auf diejenigen Dinge, die sonst noch passiert sind in der vergangenen Woche. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und wir beginnen mit einer kleinen Kuriosität, könnte man sagen, im Kuriositätenkabinett der Computerspielindustrie, nämlich Nummer 1. Update on Xbox Live Gold Pricing vom Xbox Live Gold Team auf dem offiziellen News-Kanal news.xbox.com veröffentlicht. Ich erzähle erstmal die ursprüngliche Geschichte und dann aber habe ich dazu sozusagen noch ein ofenfrisches Update, das tatsächlich erst heute Morgen, wir nehmen ja am Samstagmorgen auf, rausgekommen ist. Und zwar geht es um den Xbox Game Pass, den es ja gibt, über den haben wir auch schon häufiger gesprochen, und über den Vorläufer des Game Passes, der ebenfalls noch existiert, nämlich Xbox Live Gold. Es ist das ältere Modell, ist seit 18 Jahren, glaube ich, schon auf dem Markt und ist so ein bisschen das Äquivalent zu PlayStation Plus. Also Xbox Live ist das, ich bin jetzt kein Xbox-Nutzer, deshalb dachte ich erkläre das einfach auch gleich nochmal mit. Xbox Live ist sozusagen das Online-Netzwerk, welches man als Xbox-NutzerIn verwendet. Und Xbox Live Gold ist dann das Bezahlabo, mit dem man online spielen kann, mit dem man auch eine kleine Selektion an monatlichen Titeln bekommt. Die heißen dann Games with Gold. Das ist im Grunde das PlayStation Plus Äquivalent. Und jetzt existieren schon seit längerem Spekulationen, dass Microsoft den Xbox Game Pass samt der zugehörigen Ultimate-Version eher als Zukunftsmodell sieht und Xbox Live Gold eher noch so ein Relikt ist, das ausgeschlichen werden soll. Und da gab es jetzt einen zusätzlichen Hinweis in der vergangenen Woche. Seit Juli 2020, muss man sagen, ist es so, dass Microsoft schon keine ganzjährigen Abos mehr anbietet für Xbox Live Gold. Und jetzt hat sich laut dem offiziellen Blog Xbox Wire Microsoft entschieden, den Preis für Xbox Live Gold zu erhöhen. Und zwar für das monatliche Abo erhöht sich der Preis um $1. Kostet jetzt dann 11. Für das dreimonatige Abo erhöht sich der Preis um $5. Kostet also jetzt 30. Und für 6 Monate erhöht sich der Preis um $20. Also kostet jetzt anstatt 40 $60. Das heißt also, wenn man das aufs ganze Jahr rechnet, wenn man 2 6-Monate Abos abschließen möchte, dann wären wir bei $120. Das ist dann in etwa doppelt so viel wie PlayStation Plus. Dabei muss man sagen, dass sich an den bestehenden Mitgliedschaften, die länger als 6 Monate sind, erstmal nichts ändern soll. Also es zahlen nur die kürzeren Abos erstmal den Aufpreis und natürlich Neukunden. Aber das Interessante ist ja doch, dass normalerweise längere Abos eher günstiger werden. Ja, also umso länger du abonnierst, umso länger du dich committest, desto günstiger wird es eigentlich.
Das fand ich gerade auch sehr interessant, als du das so aufgelistet hast, dass je länger die Abos gehen, desto mehr Aufschlag ist ja eigentlich drauf. Das ist ja albern.
Das ist schon krass, ja. Das ist eigentlich kontraintuitiv. Deshalb liegt eben die Annahme nahe, dass Microsoft sich mittelfristig Xbox Live Gold eher entledigen möchte. Sie verweisen auch subtil darauf, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, zum Game Pass Ultimate zu wechseln. Das ist dann auf den Monat gerechnet, sind es dann eben nicht $11, sondern $15. Und dafür hat man dann eben Xbox Live Gold. Man hat EA Play, diesen EA-Service. Man hat Project X Cloud, den Streaming-Service. Und man hat den Game Pass für den PC, also plattformübergreifend. Deshalb ist es natürlich ein attraktives Angebot, vor allem wenn es dann wirklich nur noch $4 mehr sind im Monat bis zum Game Pass. Und jetzt ist es allerdings so, dass sich die ganze Sache geändert hat. Microsoft hat alles nochmal auf den Kopf gestellt. Sie waren dann nämlich doch scheinbar etwas überrascht darüber, dass die Leute, die Xbox nutzen und die vielleicht auch jetzt sich eine Xbox erst kürzlich gekauft haben, eine neue Xbox, dass denen das nicht so gut gefallen hat. Und sie haben quasi über Nacht eine Rolle rückwärts gemacht und haben ein Statement veröffentlicht auf demselben Blog. Da steht folgendes, Zitat. We messed up today and you were right to let us know. Connecting and playing with friends is a vital part of gaming and we failed to meet the expectations of players who count on it every day. As a result, we have decided not to change Xbox Live Gold pricing. We're turning this moment into an opportunity to bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience.
Power to the players.
Power to the players. Das ist ein klassisches Schlagwort. For free-to-play games, you will no longer need an Xbox Live Gold membership to play those games on Xbox. We're working hard to deliver this change as soon as possible in the coming months. If you are an Xbox Live Gold member already, you stay at your current price for renewal. New and existing members can continue to enjoy Xbox Live Gold for the same price as they pay today. Und dann listen sie den Preis nochmal auf und sagen dann thank you. Also man muss schon sagen, jetzt bleibt es dann doch bei $60 im Jahr und nicht $120 im Jahr.
Aber man kann ja schon mal nicht behaupten, dass ein Game Free-to-Play ist, wenn ich ein kostenpflichtiges Abonnement benötige, um dieses Spiel zu spielen. Dann ist es nicht mehr Free-to-Play.
Das habe ich mich auch gefragt. Das ist schon, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Aber ich glaube, auf der PlayStation ist es nicht so. Ne? Ich glaube, auf der PlayStation ist es so, eigentlich ist es ja so, dass du bei allen Titeln, die du online spielen möchtest, musst du ein PlayStation Plus-Abo abschließen, außer bei Free-to-Play-Spielen. Da bin ich mir aber jetzt gerade wirklich nicht sicher, ob das so ist oder nicht.
Weil in dem Fall wären die Spiele ja keine Free-to-Play-Spiele.
Ja, das ist richtig. Also es ist dann, die Kosten sind dann sozusagen entfallen dann nicht für das Spiel, sondern entfallen für die Nutzung des Online-Netzwerkes. Das ist sowieso ja, ich habe auch ein bisschen mich durch die Diskussion gelesen und also viele Leute schreiben auch darüber, dass die Einführung dieser Gebühren, sage ich mal, für Online-Gaming ein entscheidender Grund war, weshalb viele Personen scheinbar auch in der letzten Konsolengeneration, und damit meine ich jetzt die PS3 und Xbox 360, oder Entschuldigung, Xbox 360, warum zu dieser Zeit viele Leute auf den PC gewechselt sind. Weil sie gesagt haben, ich spiele hauptsächlich online und auf dem PC kostet es nichts, aber auf den Konsolen muss ich ein Abo abschließen. Das fanden dann doch auch scheinbar einige Personen abstrus. Aber ja, das ist sozusagen die Instandhaltungsgebühr quasi für die Netzwerke, könnte man sagen. Wie gesagt, jetzt ändert sich doch nichts am Preis. Sie haben eine Rolle rückwärts gemacht, haben scheinbar jede Menge negatives Feedback bekommen. Ich würde weiter davon ausgehen, dass Microsoft natürlich den Game Pass in den Vordergrund stellen will und stellen wird. Aber erstmal bleibt es jedenfalls bei der aktuellen Preispolitik. Nummer zwei, Tascha, was hast du dabei?
Ja, Nummer zwei. Ich habe einen Artikel mitgebracht aus dem neuen Game Journal. Nämlich Torture, Play and the Black Experience von Aaron Trammell. Wie ich finde, ein sehr interessanter Artikel, allerdings auch deutlich zu lang, um den jetzt hier im Detail zu besprechen. Es geht hauptsächlich darum, das Konzept des Spielens, wie wir es aus dem theoretischen Diskurs kennen, zu hinterfragen, da der Autor sagt, das Konzept des Spielens ist ganz maßgeblich von weißen und, wie ich auch anmerken möchte, männlichen Forschern geprägt. Wir haben es ja im Lesekreis auch schon einiges gehabt, Huizinga, Calois, Piaget und so weiter. Und dass eben in dieser Tradition der Game Studies gewisse Aspekte ausgeschlossen werden, wie er findet. Dass zum Beispiel es immer heißt, dass Dinge wie Folter kein Spiel sein können. Und das sieht er eben anders. Und er argumentiert in diesem Essay, dass die Sichtweise und die Erfahrungen von BPOC-People ausgeschlossen werden. Und ich habe da ein kleines Zitat rausgeschrieben, weil ich das auch ganz schön fand, weil er sagte, by defining play only through its pleasurable connotations, the term holds an epistemic bias towards people with access to the conditions of leisure. Also dass quasi nur Menschen, die auch irgendwie dieses Privileg haben, Freizeit zu haben, die sie mit Vergnügen füllen können, quasi in dem Moment am Spielen teilhaben können. Er trennt auch noch mal so ein bisschen zwischen Game Studies, dieser jüngeren Disziplin, die wir jetzt aktuell ja auch viel sehen und mit der wir uns ja auch beschäftigen, weil er sagt, dass Game Studies, diese sehr junge wissenschaftliche Disziplin, dass die deutlich offener und inklusiver ist. Und er betrachtet aber diese Definition des Spiels, mit der wir uns im Lesekreis ja auch viel beschäftigen und sagt eben, diese ist eben sehr, sehr strikt und sehr eng und sehr exklusiv. Ja, und er sucht halt im Ursprung des Spielkonzepts, sucht er halt Ungleichheiten. Ich fand das ganz spannend, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir ja durch den Lesekreis diese ganzen Grundlagenwerke der Spielforschung, Spielwissenschaft, ja auch behandeln. Und ich dachte mir, das bringe ich so als Lesetipp mit für alle Menschen, die sich vielleicht unsere Lesekreise auch gerne anhören und mal eine andere Perspektive auf die Entstehung dieses Spielbegriffs haben möchten.
Das klingt enorm spannend. Das ist eine These, die ich jetzt erstmal nicht so ganz nachvollziehen kann. Jetzt kann ich sagen, ja, Stefan, der alte weiße Mann, der weiß ja auch nichts. Aber insbesondere die These mit der Folter ist doch schon eine, die bei mir erstmal, das merke ich dann, so auf so einen inneren Widerstand stößt, wo ich mich frage, inwiefern kann denn Folter ein Spiel sein?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann kam dann aber so ein Beispiel, wo ich dann, das war dann auch der Moment, in dem ich dachte, okay, vielleicht, also am Anfang, ich bin ja dann auch öfter mal so, ich habe das gelesen, dachte mir so, ja, okay. Aber er hat dann zum Beispiel als Beispiel so ein Kinderspiel angeführt, dass früher unter versklavten schwarzen Kindern sehr populär war, in denen dann zum Beispiel der Verlierer ausgepeitscht wurde. Und zieht dann daraus so ein bisschen die Schlussfolgerung, dass der Akt des Spielens selbst auch ein Machtverhältnis ist, in dem dann der Spielende die anderen Spielenden quasi objektifiziert. Und das fand ich, habe dann so auch einen Moment drüber nachgedacht und dachte mir so, naja, okay, wenn ich jetzt, ich spiele ja sehr viel Online-Multiplayer-Spiele und da bin ich auch eigentlich nicht so, dass ich mir da denke, oh Gott, hinter all diesen kleinen Figürchen steht ein Mensch. Das tritt ja auch total in den Hintergrund. Deswegen fand ich die Überlegung dann im Endeffekt doch spannend. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Read wert. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht unstrittig, aber das macht es auch interessant, meiner Meinung nach.
Ja, es ist sicherlich ein Read wert, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir zwei Diskussionen im Kontext der Frage nach Folter und sozusagen Zugriff oder Eingriff in den Körper im spielerischen Kontext ja auch reichhaltig diskutiert haben. Einmal natürlich die Folterszene in GTA 5 und das zweite Beispiel, was dann eher näher an dem ist, was du jetzt geschildert hast, Tascha, wäre ja die Pain Station, die ja so als Teil einer Kunstausstellung auch gilt, bei der man dann eben körperlichen Schmerz zugefügt bekommt, wenn man es nicht schafft, bei Pong den Ball zurückzuspielen. So, also da gibt es ja schon verschiedene Experimente, sage ich mal, in der gleichen Hinsicht. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich will gar nicht zu sehr auch dagegen argumentieren, bevor ich den Text nicht wirklich gelesen habe, weil da...
Ja. Ich habe mir halt auch immer, also ich finde das immer sehr spannend. Ich bin ja nun mal, habe ja das Privileg, eine weiße, in Europa aufgewachsene Person zu sein. Und ich finde es immer total spannend, mir andere Sichtweisen anzuhören oder anzulesen von Menschen, die eben aus anderen Umfelden kommen.
Umfeldern.
Ja, weil die natürlich auch Dinge anders erleben. Und ich würde mich jetzt gar nicht hinstellen, selbst wenn ich das Argument am Anfang nicht so nachvollziehbar fand, finde ich eigentlich, dass seine Argumentation gut funktioniert. Und das sind aber auch natürlich Erlebnisse und Erfahrungswerte, auf die ich nicht zurückgreifen kann und die ich deshalb auch nicht bewerten kann. Also deswegen für mich einfach ein sehr spannender Text, den ich natürlich aber nicht, also den ich gar nicht so einordnen möchte.
Es gehört eigentlich auch mit dazu, was ich zu sagen habe, denn ich würde einfach nur gerne noch einen weiteren Lesetipp aus diesem Journal ergänzen. Wir haben uns ja das Journal so ein bisschen angeschaut und das ist schon enorm spannend, das ganze Oberthema auch der Tabus. Wir bringen aber ja, das haben wir dann im Vorgespräch auch gesagt, wir bringen die Beiträge nicht so ausführlich mit, weil sie einfach sehr lang sind und weil man sie schon auch selber dann eher besser lesen kann, als dass wir sie jetzt hier nochmal reüssieren. Ich will aber hinweisen auf einen Text von Eugen Pfister und Martin Tschigerl mit dem Titel The Führer's Facial Hair and Name Can Also Be Reinstated in the Virtual World. Das ist ein Zitat. Und der Untertitel lautet Taboos, Authenticity and the Second World War in Digital Games. Und in diesem Beitrag befassen sich Pfister und Tschigerl maßgeblich damit, wie sozusagen der Umgang mit Hakenkreuzen, mit verfassungsfeindlichen Symbolen, mit der Darstellung von Nazis, mit der Darstellung von Hitler und der Darstellung der Shoah in Computerspielen sich im Laufe der Jahre verändert hat. Also sozusagen ein Überblick von dem KZ-Manager über Strategiespiele bis hin zu Wolfenstein und dann Through the Darkest of Times. Es ist ein enorm spannender Beitrag. Wir haben über das Thema schon sehr viel gesprochen. Wir hatten auch Eugen Pfister schon zu Gast zu dem Thema bei uns in der Sendung. Kann ich gerne auch nochmal in die Shownotes packen. Die Episode haben wir über die Darstellung des, damals hatten wir noch Holocaust gesagt, diesmal würden wir Shoah sagen, gesprochen. Also spannende Debatte, spannender Beitrag, kann ich unbedingt empfehlen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, um euch da einzulesen. Nummer 3 ist der Deutsche Entwicklerpreis 2020, der in dieser Woche vergeben wurde. Wir haben uns damit jetzt nicht genauer beschäftigt, aber wollen doch zumindest nicht auslassen, die GewinnerInnen zu verlesen. Und zwar, das beste deutsche Spiel ist Iron Harvest von King Art Games. Das beste Studio entsprechend auch King Art Games. das beste Indie-Game ist Through the Darkest of Times von Paint Bucket Games. Interessanterweise, gerade in diesem Beitrag erst erwähnt, im vorherigen Beitrag. Das beste Mobile-Game ist Hi-Rise von Simple Games und Florian Grolik. Auch spannend, Hi-Rise. Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Roman. Der beste Publisher ist Assemble Entertainment. Den Innovationspreis hat Jessica gewonnen von Trity Games. Den Sonderpreis für soziales Engagement hat Gaming ohne Grenzen und das Computerprojekt Köln e.V. bekommen. Das Most Wanted Game ist Everspace 2 von Rockfish Games. Der Dauerbrenner ist die Anno-Serie von Ubisoft. Keine große Überraschung.
Ja.
Den Förderpreis für junge Entwicklerinnen haben Golden Orb bekommen. Die beste Grafik geht an Spellforce 3 Fallen God von Grimlore Games. Dann gibt es einen Ubisoft Newcomer Award, der ist an Walien vergeben worden von Forbidden Folds. Die beste Story ist ebenfalls an Through the Darkest of Times gegangen und das beste Game Design wiederum an Iron Harvest. Das waren die GewinnerInnen des Deutschen Entwicklerpreises 2020, der im Jahr 2021 verliehen wurde.
Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an diesem vorgestellten Iron, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie so Iron Sky und so diese Filme im Kopf mit deswegen gucke ich gerade mal, was das so ist, aber es sieht auch genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist halt ein komisches Kriegsspiel, da ist ein Bär auf dem Cover, das ist sehr mächtig.
Wir haben auch schon ausführlich über Iron Harvest gesprochen im Podcast, da warst du aber glaube ich nicht dabei.
Das kann sein.
Das ist ein Strategiespiel, das ist sehr stark Ramins Domäne. Ich glaube, es ist doch ein Real-Time-Strategy-Game und hat auch eine enorm interessante Ästhetik. Also dieses 1920er-Plus-Setting, was da in Anschlag gebracht wird, das sieht alles schon ziemlich toll aus. Und Ramin hat das Spiel auch sehr hoch gelobt. Der ist natürlich jetzt nicht zugegen, um den Entwicklerpreis zu kommentieren, aber ich nehme einfach an, dass er sich sicherlich freuen würde darüber. Nummer 4 ist die letzte Geschichte, die wir dabei haben. Antitrust. Commission fines Valve and 5 publishers of PC video games 7.8 million for geo-blocking practices. Ein Bericht von der European Commission, veröffentlicht auf der offiziellen Seite ec.europa.eu. Wir verlinken natürlich auch den kompletten Bericht bei uns dann in den Shownotes. Das ist eine längere Geschichte und auch eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre hingezogen hat. In der vergangenen Woche ist nämlich ein Verfahren seitens der Europäischen Kommission zu Ende gegangen, das bereits 2017 formal eröffnet wurde. Also die waren jetzt eine ganze Weile dran. Der Stein des Anstoßes sind Praktiken des sogenannten Geoblockings innerhalb der European Economic Area, der EEA. Innerhalb der EU ist es nämlich aufgrund des freien Warenverkehrs, dafür ist die EU ja auch maßgeblich da, ist es nicht erlaubt, den Kauf und die Nutzung von Produkten aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat zu unterbinden, zu blockieren. Und dagegen hat Valve als Betreiber der Plattform Steam in Kooperation mit den Publishern Bandai Namco, Capcom, Focus Home Entertainment, Koch Media und ZeniMax, die Bethesda-Spiele vertreiben, zwischen 2010 und 2018 mehrfach verstoßen. Konkret handelt es sich um etwa 100 Spiele, hieß es in dem Bericht. Laut Valve hieß es seien rund 3% der Spiele auf Steam betroffen gewesen. Diese Titel wurden in bestimmten Ländern günstiger verkauft als im Rest der EU. Die Länder, in denen die Titel günstiger waren, sind Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Estland, Lettland und Litauen. Es ist im Grunde also so gelaufen, dass diese betroffenen Publisher haben eine Anfrage an Steam gestellt für Keys, die nur in diesen jeweiligen Regionen, in diesen jeweiligen Ländern aktiviert werden können. Steam hat diese Keys generiert und kostenfrei, wie sie betonen, zur Verfügung gestellt, den Publishern. Es haben dann Dritthändler diese Keys in den Ländern zu niedrigeren Preisen verkauft als im Rest der EU. Und das an sich ist noch kein rechtlicher Verstoß, Ja, weil die Preise sich durchaus unterscheiden können. Aber die Keys waren eben mit einem Geoblocking versehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sozusagen, sagen wir mal, es ist irgendwie ein Spiel, es ist, nehmen wir jetzt einfach mal Hitman 3 als Beispiel. Nee, das ist erst kürzlich rausgekommen. Nehmen wir Hitman 2. Hitman 2 ist jetzt wird in Rumänien verkauft für, sagen wir mal, 20 Euro. Kostet in Deutschland aber 50 Euro. Wenn ich dann jetzt aus Deutschland diesen Key kaufe bei diesem Dritthändler in Rumänien für 20 Euro und diesen Key bei Steam eingebe, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass der Key hier in Deutschland nicht aktiviert werden kann. Das ist das Problem, das ist der Verstoß. Und dazu sagt die Kommission: The Commission has concluded that the illegal practices of Valve and the five publishers partitioned the EEA market in violation of EU antitrust rules. Zitat Ende.
Aber ich habe einige Fragen dazu.
Die Geschichte ist auch noch nicht ganz vorbei, aber wir können erstmal Fragerunde.
Ja, ich muss das jetzt mal zwischenwerfen, sonst habe ich es wieder vergessen. Wie ist das denn, wenn ich mir jetzt bei irgendeinem rumänischen Händler, einen Dritthändler, einen Steam-Code kaufe? Was ich schon irgendwie ein bisschen abstrus finde, weil wenn ich Dinge kaufen will, dann kaufe ich die in Steam und nicht von irgendwelchen ominösen, fischigen Dritthändlern irgendwo aus Osteuropa. Aber gut, angenommen, ich würde das tun, wäre dann mir bekannt, dass dieser Code außerhalb Rumäniens nicht funktioniert? Also wurde das kundgetan oder gab es wirklich Menschen aus anderen europäischen Ländern, die sich diese Codes gekauft haben und bei denen es dann nicht funktioniert hat?
Letzteres ist scheinbar der Fall, denn dieses Verfahren ist eingeläutet worden aufgrund von Tipps, die Europäische Kommission bekommen hat. Sie haben so eine Art Whistleblower-Tool implementiert und da konnten dann Leute sozusagen, das funktioniert auch immer noch, dieses Tool, wenn ich richtig informiert bin, da konnten dann Leute sich anonym quasi melden und konnten dann darauf hinweisen, dass sie da im Grunde, ich sag mal in Anführungszeichen, über den Tisch gezogen wurden. Man muss aber sagen natürlich, dass diese, also du hast natürlich recht, wenn du sagst, auf Steam kaufen direkt anstatt über irgendwelche Dritthändler aus Osteuropa. Man muss aber sagen, dass diese Keys sind ja von Steam generierte Keys. Das sind ja keine Fakes oder irgendwas, sondern Steam hat ja diese Keys generiert und zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Weil man kann ja auch bei anderen Händlern Steam Keys durchaus kaufen. Es ist ja auch gar nicht so unpopulär, dieses Modell. Nur eben in dem Falle geogeblockte Keys.
Ich finde das trotzdem irgendwie finde ich das skurril. Ich meine, also das Problem ist jetzt einfach nur, dass die Dinger den Geoblock hatten.
Genau.
Und nicht, dass sie in anderen Ländern günstiger waren, weil das kann ich auch total nachvollziehen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass so ein deutscher Markt einfach in der Lage ist, viel mehr zu bezahlen als jetzt irgendein rumänischer Markt, ja, wo die, das ist einfach ein ärmeres Land ist. Und wenn ich da meine Dinge auch an den Markt bringen, an den Mann und die Frau bringen möchte, muss ich halt entsprechend vielleicht auch runtergehen, wenn das jemand kaufen soll. Also das an sich finde ich auch überhaupt nicht verwerflich und auch sehr logisch. Okay, das mit dem Geoblocking, da muss ich jetzt noch mal einen Moment drüber nachdenken, wie ich das finde.
Ja, du sprichst aber auch einen zentralen Knackpunkt an. Einen Knackpunkt, der viel größer ist als diese eine Geschichte. Denn es ist ja ein Knackpunkt überhaupt des europäischen Binnenmarktes. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, das durchschnittliche Einkommen und die Lebenshaltungskosten sind natürlich komplett anders in, sagen wir mal, osteuropäischen, südeuropäischen Staaten als in Frankreich, Deutschland, hätte schon fast Großbritannien gesagt, aber das trifft ja nicht mehr zu. ja, so in Mittel- und Nordeuropa, sag ich mal. Und natürlich ist das dann auch ein Problem, wenn sozusagen Händler sagen, okay, wir stellen jetzt gewisse Titel günstiger zur Verfügung, dann können sich das Leute in jetzt, was weiß ich was, in Rumänien eher leisten oder in der Slowakei. Und dann ist es allerdings so, dass dann Leute natürlich aus anderen europäischen Ländern kommen und diese Keys abgreifen, weil die natürlich sagen, oh super, mach einen Schnapp. Wird dann irgendwie online in einem Schnäppchenportal wird dann irgendwie gepostet, hier gibt's jetzt Hitman 2, ofenfrisch für 20 Euro anstatt für 40. Und dann zack, sind die alle weg, alle in Frankreich. Das ist natürlich ein Problem, ne? Das ist
alle in Frankreich.
Das ist eine krasse Spannung, die ja auch sich über den gesamten europäischen Binnenmarkt und über sämtliche Produktbranchen auch ausdehnt.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich finde es theoretisch jetzt auch gar nicht so schlimm. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ich weiß nicht, ob man das weiß, ob es da irgendwelche Statements gibt, was denn die Intention dahinter war, diese vergünstigten Keys zu machen. Also ich finde, wenn die Intention dahinter wirklich war, man stellt es halt in speziellen Ländern günstiger zur Verfügung, weil die Länder eben nicht so eine starke Kaufkraft haben wie andere Länder, dann finde ich das nämlich eigentlich sogar ganz gut. Und wenn man dann auch sagt, okay, das ist aber dann für Menschen in Land XY und das funktioniert dann halt auch nur in Land XY, weil wir eben nicht wollen, dass die ganzen reichen Mittel- und Nordeuropäer dann kommen und sich dran bereichern, dass wir eigentlich was zur Verfügung stellen wollten für Menschen, die eben weniger zur Verfügung haben. Das finde ich, wenn das der Gedanke dahinter war, dann finde ich es auch nicht so verwerflich eigentlich.
Ja, bin mir nur nicht so sicher. Die Idee würde ich auch sagen, dazu gibt es jetzt keine spezifischen Statements, aber also zumindest nicht offiziell, aber die Idee dahinter ist sicherlich Umsatz zu machen, ne? Und dann muss man ja sagen, ist es so, dass entsprechend der operativen Logik des Marktes man eben sagen muss, gut, in Ländern, die ein geringeres Bruttoinlandsprodukt haben, muss man dann natürlich die Preise auch ein bisschen anders konfigurieren, damit die Leute sich das tatsächlich auch leisten können, damit wir auch Absatz machen in den jeweiligen Ländern. Ist ja keine Charity, sondern eher der Gedanke, dass man dann eben auch in Rumänien den Markt ansprechen kann und da auch Umsatz machen kann. Und das führt dann natürlich zu Problemen, wenn es aber diesen europäischen Binnenmarkt gibt, in dem es diese Grenzen, dieses Geoblocking nicht geben darf. Und das ist umso drastischer, als dass wir hier von einem digitalen Bereich sprechen. Wenn man jetzt sagen kann, gut, du kannst dir jetzt einen Wohnzimmertisch, der ist jetzt in Litauen, ist der jetzt günstiger als in Frankreich, dann ist es nicht ganz so drastisch, weil einfach jetzt nicht irgendwie hunderte von Personen aus Frankreich nach Litauen fahren, um sich jetzt da diesen Wohnzimmertisch für 20 Euro weniger zu kaufen. Aber natürlich in der digitalen Sphäre, wo man dann so einen Key einfach online flott per PayPal irgendwie bezahlt und im Grunde überhaupt nicht merkt, dass das aus dem Ausland kommt, da ist es dann natürlich schon ein Problem. Das sorgt dann schon auch für ökonomische Ungerechtigkeiten.
Also es müsste auf jeden Fall aber gekennzeichnet sein, finde ich, bei diesen Drittanbietern dann, dass es sich da um einen geogeblockten Key handelt und dass der nur in Region XY funktioniert. Also das fände ich, das gehört schon dazu. Also das dann nicht zu markieren, das finde ich dann auch nicht in Ordnung.
Ja, aber der Grund, warum es natürlich dann nicht markiert ist, ist, dass es ja gegen EU-Recht verstößt. Es ist ja im Grunde eigentlich sehr illegal. Deshalb haben sie auch diese Strafen bekommen. Sie können es ja nicht markieren, weil es ist ja verboten. Also du darfst es ja eigentlich gar nicht machen. Du darfst es günstiger anbieten, aber dann kann es auch jede Person aus Europa kaufen. Das ist so eine, diese Dynamik, diese europäische, ich bin jetzt gar kein grundsätzlicher EU-Kritiker, ja, aber natürlich gibt es irgendwie Probleme innerhalb der EU und Ungerechtigkeitsverhältnisse, wie man anhand von der, von der sogenannten Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, gesehen hat. Und da kann ich auch gut nachvollziehen, dass es da durchaus auch Länder gibt, und das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt dieses Mosaiks, dass es auch Länder gibt, die sagen, die EU, da leiden wir auch mitunter drunter. Klar gibt es dann auch natürlich Geld und sowas, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es ist echt schwierig.
Aber die Geschichte war noch nicht fertig, glaube ich, hattest du gesagt, oder?
Genau, ich wollte, um die Geschichte zu Ende zu führen, ist es so, dass dann natürlich die entsprechenden Publisher und Valve auch schuldig befunden wurden, dieses illegalen Verhaltens. Und das Resultat ist jetzt eine Geldstrafe von insgesamt, wohlbemerkt, 7,8 Millionen Euro.
Für alle zusammen.
Für alle zusammen, insgesamt.
Oh, das ist
ein Tropfen auf den heißen Stein, für Valve zumindest. Bemerkenswert dabei ist auch, dass alle Publisher haben eine Strafreduktion bekommen von 10-15% aufgrund ihrer Kooperation mit der EU-Kommission, weil sie sozusagen an der Aufarbeitung dieses Verfahrens geholfen haben, außer Valve. Valve kommt diese Reduktion nicht zuteil. Laut der Kommission habe Valve nämlich nicht kooperativ sich verhalten. Die Kommission sagt dazu, Zitat, Valve chose not to cooperate with the commission. The commission has therefore adopted a prohibition decision against Valve under the ordinary antitrust procedure and has imposed a total fine of 1,600,024,000 Euro on Valve. Zitat Ende. Da wehrt sich natürlich Valve gegen.
Das ist ja auch spannend. Also die Publisher haben bei Valve angefragt, ob Valve diese Codes generieren kann. Das heißt, Valve hat im Endeffekt nur eine angefragte Dienstleistung erbracht und war gar nicht Drahtzieher der Aktion. Trotzdem kooperieren die Drahtzieher, die ja eigentlich viel schuldiger in Anführungsstrichen sind, und Valve das ja eigentlich nur so, ja, wir haben ja mal ein paar Gies gemacht, und die kooperieren nicht. Das ist spannend.
Ja, das ist auch die argumentative Position, auf die sich Valve stellt. Sie haben natürlich dann ein entsprechendes Statement veröffentlicht. Sie haben sich mit TheVerge.com unterhalten. Auch den Artikel verlinke ich gerne. Sie widersprechen diesem Urteil und sie kündigen auch an, Einspruch erheben zu wollen. Valve argumentiert, sie haben, wie du schon sagst, Tascha, die Keys nur auf Anfrage und ohne Erhebung von zusätzlichen Kosten den Publishern zur Verfügung gestellt. Das heißt also, sie argumentieren quasi, sie haben nichts daran verdient. Sie seien also auch nicht verantwortlich für den Vertrieb. Und es heißt, Zitat, during the 7-year investigation, Valve has cooperated fully, providing all requested evidence and information to the commission. However, Valve declined to admit that it broke the law, as the EC, the European Commission, demanded. Valve disagrees with the EC findings and the fine levied against Valve. Zitat Ende.
Aber wer macht denn die Geotracks, Geologs oder wie auch immer das jetzt hieß, wer macht denn das auf die Codes? Macht ja, das Valve?
Ne? Ja.
Ja, dann können sie sich da ja nicht rausreden. Also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich hätte hier gerne 500 Mal Hitman 2 für Rumänien, aber bitte so lockt. Und Valve weiß ja, dass das verboten ist und sagt, ja klar, kommt sofort. Dann machen sie sich ja ebenso schuldig. Also das ist ja eine blöde Ausrede.
Ich glaube, das sieht die EU-Kommission genauso. Und ich bin natürlich jetzt da nicht rechtlich, juristisch irgendwie bewandert. Aber so wie der Fall gelagert ist und so wie die EU-Kommission argumentiert, scheint es mir hier relativ unwahrscheinlich, dass Valve um diese für das Unternehmen jetzt auch noch mal, sage ich mal, fast schon verschwindend geringe Strafe von 1,6 Millionen Euro herumkommt. Denn sie haben ja tatsächlich diese, wie du schon sagst, die geo-geblockten Keys bereitwillig zur Verfügung gestellt. Und wir können aber durchaus darüber nachdenken, was das natürlich auch bedeutet für die Zukunft. Ja, also es ist ja doch schon, deshalb fand ich das auch durchaus eine spannende Geschichte, die sich hier zu diskutieren lohnt, dass es schon ein großes und auch langwieriges Verfahren war und es auch nicht allzu oft vorkommt, wenn ich richtig informiert bin, dass die EU-Kommission jetzt gegen internationale Spielepublisher entsprechende Strafen verhängt. Aber es bedeutet zunächst mal also keine Schnäppchen mehr in Rumänien. Ja.
Aber die gab es ja nie, weil du hast ja dann quasi Geld bezahlt dafür, dass du das nicht benutzen konntest. Also gab es ja nie Schnäppchen in Rumänien in dem Sektor.
Da hast du natürlich recht. Und es stimmt eigentlich auch gar nicht, was ich sage. Es ist ja auch Blödsinn, weil Schnäppchen in Rumänien gibt es natürlich trotzdem noch. Ja? Aber sie sind dann tatsächlich Schnäppchen. Also eigentlich ist es andersrum. Man kann jetzt eher sich darauf verlassen, Schnäppchen in Rumänien zu schlagen, weil diese Titel dann auch aktivierbar sind in Deutschland. Aufgrund dieses klaren Statements der EU-Kommission. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Kommission darauf hinweist, dass nach wie vor, wenn jetzt Personen betroffen sind, die sagen, ich habe hier einen Key aus einem EU-Mitgliedstaat bekommen und kann den aufgrund von Geoblocking nicht aktivieren, dann können diese Personen auch vor Gericht gehen und können dann sozusagen das einklagen, beziehungsweise können dann irgendwie auch eine Schadensersatzforderung stellen. Sie haben da gute Chancen. Das ist zumindest die Insinuierung seitens der EU-Kommission, denn diese Entscheidung der EU-Kommission beweist sowohl, dass dieses dieses Geoblocking stattgefunden hat. Das heißt also, es ist schon ein Beweis vorhanden und gilt auch als Beweis, dass diese Transaktionen illegal waren, diese Key-Transaktionen. Das heißt also, wenn man da tatsächlich betroffen ist, und vielleicht sind es ja auch einige Leute, die diese Sendung hören, dann hat man gute Chancen, da also entsprechende Rückforderungen zu stellen, weil es schon nachweislich illegal ist seitens der EU-Kommission.
Ich finde das trotzdem ein bisschen skurril, dass die da 7 Jahre rumdoktoren an sowas, um dann so eine, ja, in der Relation lächerliche Strafe zu verhängen. Also ich glaube nicht, dass Valve sich jetzt denkt, oh mein Gott, ich mache das nie wieder. Valve denken sich wahrscheinlich so, ja, okay, schade, zahlen wir halt mal. Da gibt's halt heute Mittag kein Eis. Also, weiß nicht, warum hat man denn dann das Strafmaß nicht höher angesetzt? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie das Strafmaß festgelegt wird, aber ich nehme mal an, dass es da auch entsprechende EU-Regeln gibt, die festlegen, wie hoch Strafmaße für solche Binnenmarktverstöße sind. Das ist wahrscheinlich gar nicht so sehr davon abhängig, wie viel jetzt da an Umsatz gemacht wird, sondern ist wahrscheinlich einfach eine festgelegte Summe in irgendeiner Form. Vielleicht orientiert es sich auch an irgendwie den Gewinnen, die gemacht wurden oder was weiß ich was, bin ich mir jetzt nicht sicher. Es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, ist keine hohe Strafe, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist immerhin eine Strafe und es ist auch ein Statement, weil eben damit dann klar ist, dass das wurde jetzt schon recht rigoros aufgearbeitet über viele Jahre und damit ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich in naher Zukunft auch andere Publisher nochmal daran machen und innerhalb der EU irgendwelches Geoblocking betreiben.
Ja, wobei, ich weiß nicht. Also wenn das 7 Jahre dauert, bis du dann mal irgendwie verknackt wirst, in den 7 Jahren kannst du den Gewinn locker einfahren, den du dann den abgibst. Also ich meine, das ist ja nicht so, als müsste ich jetzt mit relativ kurz- bis mittelfristigen Konsequenzen rechnen, sondern das ist ja wirklich, ich meine, 7 Jahre, das ist ja wirklich,
Das ist eine lange Zeit, ja. Also ist ein langes Verfahren und auch ein enorm spannendes Verfahren sicherlich gewesen. Wobei man muss ja auch sagen, wenn das aufliegt, dann zum einen hast du natürlich die Strafe, die zahlen musst und dann die Rückforderungen von Personen, die dann sagen, nice, ich habe mir hier so einen Key gekauft, ich hätte jetzt gerne das Geld wieder zurück. Das ist aber wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen, schon zu weiten Teilen gelaufen. Also wenn ich so einen Key kaufen würde, ich würde sofort sagen, sorry, das funktioniert nicht, könnte zurückhaben.
Vor allem denke ich doch dann nicht, oh warte, ich habe mir doch vor 6 Jahren mal diesen Key gekauft, der nicht funktioniert hat. Also das ist ja auch ein bisschen abstrus. Also wenn Dinge nicht funktionieren, reklamiere ich die sofort oder ich lasse es.
Einfach an uns schicken, wir machen das als Pixel-Diskurs-Key.
Genau. Meinst du, löst eh keiner ein, fällt nicht auf.
Liebe Leute da draußen, was ist eure Position? Wie haltet ihr es mit Geoblocking? Und vor allem würde mich auch interessieren, eure Gedanken, uns hören ja enorm viele sehr schlaue Leute auch zu. Und vielleicht habt ihr ein paar Gedanken oder Ideen dazu, wie man eigentlich den digitalen europäischen Binnenmarkt im Handel mit Computerspielen, insbesondere eben mit Keys, die jetzt nicht irgendwie als tatsächlich physische Waren über Grenzen transportiert werden müssen, sondern die tatsächlich einfach irgendwie in einer automatisch generierten E-Mail von einem Shop, von einem Dritthändler verschickt werden. Wie hält man es damit? Wie soll man damit umgehen? Das würde mich tatsächlich schon interessieren, was eure Positionen dazu sind. Ansonsten war das jetzt sozusagen ein bisschen, das war jetzt im Grunde das Thema der Woche. Wir haben das jetzt so quasi spontan zum Thema der Woche gemacht und ich denke, damit können wir es auch beschließen. Machen wir ein bisschen kürzere Sendung diesmal, das schadet auch gar nichts. Kann ich mich noch ein bisschen entspannen am Wochenende.
Außerdem wird es ja nächste Woche wieder sehr spannend.
Nächste Woche wird es akademisch. Nächste Woche gibt es, ich will nicht zu viel versprechen, weil es kann auch immer sein, dass sich Dinge verschieben, dass wir Themen ein bisschen später machen, je nachdem, was passiert. Aber angedacht ist für nächste Woche der nächste Lesekreis. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde den jetzt auch gleich im Anschluss an die Sendung beginnen vorzubereiten. Ansonsten wisst ihr, liebe Leute da draußen, dass Pixel-Diskurs ein unabhängiges und vor allem auch kostenfreies Projekt ist. Das soll auch so bleiben. Wir wollen uns nicht vom Handel mit geogeblockten Keys abhängig machen. Und umso mehr sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen, da findet ihr einen Unterstütze-uns-Button, der führt euch zu unserer Steady-Kampagne. steadyhq.com/pixeldiskurs. Da könnt ihr uns für 1 Euro unterstützen, 1 Euro im Monat. Ihr könnt uns für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren, samt einer optionalen, wohlgemerkt namentlichen Erwähnung. Für das Sponsoring dieser Episode danken wir ganz herzlich Sebastian Stanke und Alan Madden. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dann könnt ihr uns gerne ein Abo schenken. Ihr könnt auch auf Apple Podcasts gehen und uns eine 5-Sterne-Rezension schenken. Auch das ist enorm kostbar. Oder uns auf Facebook, Twitter und Instagram besuchen. Gerne auch könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Dann mit einem pädagogisch-akademischen Lesekreis. Macht's gut und bis dann.